Traders Weekend. Heute mit Professor Lars Feld. Lars Feld war in den vergangenen Tagen eher ein Synonym für politischen Streit und weniger für das Qualitätslabel für volkswirtschaftliche Analyse, als dass der Namensträger lange Zeit galt und den meisten immer noch gilt. Außer in der SPD. Die hatte sich bis zuletzt geweigert, die Amtszeit des Freiburger Ökonomen im Sachverständigenrat zu verlängern. Dabei stammt der Saarländer Lars Feld aus einer SPD-Familie. Als langjähriger Leiter des Walter-Eucken-Instituts an der Universität Freiburg ist er faktisch der oberste Sachwalter des Ordoliberalismus, jener Denkschule also, die Marktwirtschaft mit der sozialen Komponente verbindet und damit die Grundlage des bundesdeutschen Wirtschaftssystems bildet. Einmal zu oft hatte den Genossen vielleicht ungeliebte Lektionen erteilt. So scheiterten Pläne für den nordrhein-westfälischen Landeshaushalt zweimal an Gutachten von Feld, die ihnen die Verfassungsmäßigkeit absprachen. Schwere Rüffel für den Planer. Und das war Norbert Walter Borjans, damals Finanzminister in Düsseldorf, heute Co-Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Die plant gerade ihren Bundestagswahlkampf. Auch hier sieht Feld die wirtschaftspolitischen Konzepte wieder kritisch. Die Reibung mit der SPD ficht Lars Feld nicht an, zumindest nicht sichtbar. Als Experte für Wirtschaftspolitik kennt er die ökonomischen Wirkungsmechanismen auch im politischen Handeln. Und persönlich ist seine Laufbahn zu beeindruckend, um durch kurzfristige Ränkespiele Schaden zu nehmen. Aufgewachsen ist Feld im Saarland. Zunächst hat er mit einem Medizinstudium geliebäugelt, aber es verschlug ihn nach Abitur und Bundeswehr eher zufällig zu den Volkswirten an die Uni in Saarbrücken. Nach dem Studium dort gelang ihm ein recht schneller Aufstieg. Doktortitel mit 32 an der Uni St. Gallen, dann eine Professur mit 35 Jahren in Marburg. Anschließend wechselte Feld an die Uni Heidelberg. 2010 kam der verheiratete, dreifache Familienvater nach Freiburg, wo er im selben Jahr Viktor van Berg als Chef des Walter-Eucken-Instituts beerbte. 2011 wurde er in den Sachverständigenrat der Bundesregierung berufen. Viele hätten ihn auch weiterhin gern dort gesehen. Dass er jetzt gehen musste, nimmt Feld gelassen. Jetzt müsse er weniger Rücksicht nehmen, wenn er seine Ansichten formuliert. Fragen wir ihn also, zum Beispiel, was er von den ökonomischen Gegensätzen hält, die sich in einer Woche mit DAX-Rekord und Lockdown-Verlängerung offenbaren.
Im Grunde hält die Wirtschaft das, was wir derzeit an Maßnahmen haben, relativ lange aus. Oft werde ich für diese Bemerkung beschimpft von denjenigen, die einem Lockdown unterliegen. Und natürlich ist es bei den unmittelbar von solchen Schließungen betroffenen Unternehmen ausgesprochen schwierig. Also denken Sie an die Veranstaltungsbranche. Da haben wir jetzt seit fast einem Jahr ein Berufsverbot, wenn man es genauer betrachtet. Ja, ein Tätigkeitsverbot, da geht nicht viel. Aber man muss natürlich sehen, dass die Wirtschaft ausdifferenziert ist. Wenn man die Gesamtwirtschaft betrachtet, haben wir im Moment eine ganze Reihe von Unternehmen, die ganz normal arbeiten. Also im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist die Situation relativ gut. Es gibt durchaus dort auch gewisse Beeinträchtigungen, wenn Wertschöpfungsketten nicht voll bedient werden können, weil die Grenzkontrollen da sind und deswegen das Ganze nicht so just in time geliefert wird. Oder aber wenn Lieferungen ausbleiben, weil die Lieferanten nicht mit so einer guten Erholung gerechnet haben, wie beispielsweise bei den Halbleitern. Aber davon abgesehen geht es dem verarbeitenden Gewerbe im Moment relativ gut. Also man muss die Wirtschaft immer auch in ihren Differenzierungen sehen. In dem ganz starken Lockdown, der von der Unsicherheit im Frühjahr geprägt war, was da auf uns zukommt, haben wir viel größere Einschränkungen gehabt, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und davon haben sich die Volkswirtschaften doch schon einigermaßen erholen können, sodass es nicht ganz so katastrophal gekommen ist, wie man im ersten Moment gedacht hatte.
Bund und Länder haben sich jetzt auf einen Stufenplan zur Öffnung geeinigt. Wie beurteilen Sie den?
Naja, also einerseits finde ich es richtig zu sagen, unter welchen Bedingungen die Öffnungen in den verschiedenen Branchen stattfinden können. Auf der anderen Seite, wenn man sich das jetzt anschaut und weiß, dass vieles davon Länderkompetenz ist, dann werden doch eine ganze Reihe von Menschen den Überblick verlieren. Also solche, die Grenzen von Bundesländern überschreiten und woanders hingehen, werden sich natürlich fragen, welche Regeln gelten denn jetzt hier? Aber andererseits ist das immer auch etwas, was sich herausfinden lässt. Es zeigt eine Öffnungsperspektive auf, die klar einer Wenn-Dann-Regelung entspricht. Also wenn das Infektionsgeschehen auf eine gewisse Art und Weise eingedämmt ist, dann können Öffnungen auch in der Breite stattfinden. Aber es hängt alles vom Infektionsgeschehen ab. Und das ist hier sehr deutlich formuliert. Das finde ich im Grunde richtig. Es zeigt andererseits aber auch, dass die Hoffnung der Betroffenen, der von den Schließungen betroffenen Unternehmen, mit einem klaren Öffnungsplan versehen zu werden, dass die trügerisch ist. Denn am Ende hängt alles von den Infektionen ab. Und es wird auch nicht einfach so sein können, dass man dann öffnet, wenn sich das Infektionsgeschehen deutlich verschlechtert.
Das heißt aber, die Wirtschaft muss sich noch auf eine längere Durststrecke einstellen. Welche strukturellen Folgen hat das?
Nun, die längere Durststrecke bin ich etwas vorsichtiger, denn obwohl mir meine Kolleginnen und Kollegen aus der Virologie und Epidemiologie bestätigen, dass das Virus nicht licht- und wärmeempfindlich ist, verbringen wir dann doch im Frühjahr, wenn sich das Wetter verbessert, alles viel wärmer ist, mehr Zeit im Freien. Es wird dann eher auch möglich sein, die Außengastronomie zu öffnen beispielsweise, wenn die Abstände und andere Hygienevorschriften eingehalten werden. Also ich glaube schon, dass dieser Stufenplan, den die Bundesregierung jetzt gestern verabschiedet hat, deutlich auch zeigt, was machbar ist, wenn wir bessere Bedingungen haben. Und das Infektionsgeschehen kann ja durchaus sich weiter abflachen, wenn wir eben ins Frühjahr kommen und dann die Ansteckungsgefahren an sich etwas reduzierter sein werden. Strukturell bin ich sehr vorsichtig, welche Auswirkungen das insgesamt haben wird. Wir haben die Befürchtung, dass die Innenstädte Schwierigkeiten haben, weil nun doch deutlich wird, wie stark der Onlinehandel die sonstigen Ausfälle im Einzelhandel kompensiert hat, sogar überkompensiert hat. Das heißt, die Menschen haben ihre Konsumwünsche dann eben stärker online befriedigt. Und da gibt es die Befürchtung, dass das dauerhaft so bleibt. Natürlich ist der Onlinehandel stark und er bleibt auch stark. Aber die Attraktivität von Innenstädten ist nicht einfach nur durch den stationären Einzelhandel im Bereich Bekleidung bestimmt, sondern eben auch durch vieles andere. In der Kombination mit dem Gastgewerbe oder mit Events und Ähnlichem, wenn die Innenstadt an sich auch beispielsweise, weil sie historische Gebäude hat, attraktiv ist, dann werden die Menschen dahin zurückkehren. Die wollen gerne draußen sitzen im Café und dann werden sie an der einen oder anderen Stelle auch wieder einkaufen gehen. Also von daher bin ich etwas zurückhaltend. Man muss schon auch sehen, dass der Konsumwunsch, die Konsumwünsche der Menschen sind im Moment sehr stark zurückgedrängt. Die Sparquote ist massiv angestiegen und zwar vornehmlich wegen dieser zurückgedrängten Konsumwünsche, nicht so sehr aufgrund von Vorsichtssparen aus Angst, man würde den Arbeitsplatz verlieren.
Dennoch, nach dem Annus Horribilis, dem Jahr des Schreckens, geht es wieder aufwärts. Das hatten Sie und Ihre Kollegen im Sachverständigenrat im vergangenen Herbst ja gesagt. 3,7% war damals, glaube ich, Ihre Prognose für 2021. In den vergangenen Tagen konnte man von Ihnen da skeptischere Töne hören. Warum?
Ja, ganz einfach. Wir haben schon im Jahresgutachten gesagt, dass je nachdem, wie stark der Lockdown sein wird im weiteren Verlauf, eben Abschläge zu diesen 3,7% auf diese 3,7% nötig sein werden. Wir hatten berücksichtigt in der Prognose einen Lockdown im Ausmaß des Mini-Lockdown vom November und sind schon auch davon ausgegangen, dass es bis Ende März dauern würde. Und so sind wir ja jetzt im Moment nach den Lockdown-Beschlüssen von gestern, da ist Ende März festgelegt. Aber es kamen ja dann Mitte Dezember Verschärfungen hinzu. Stationärer Einzelhandel wurde reingenommen, andere Dienstleistungsbereiche wurden reingenommen in diesen Lockdown. Wir haben im Grunde Schulteilschließungen, die dazu führen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht in gleichem Ausmaß im Büro sein können, arbeiten können, wie sie das sich sonst vorgenommen hätten. Also alles das führt letztlich auch dazu, dass wir Abschläge hinnehmen müssen. Und dann kommen ein paar Entwicklungen in diesem Winter, die nichts oder nicht so viel mit Corona zu tun haben. Natürlich die eben schon genannten schärferen Grenzkontrollen, was dazu führen kann, dass nicht unbedingt die Lieferketten völlig unterbrochen sind wie voriges Jahr im Frühjahr, aber dann doch Verzögerungen in der Produktion auftreten. Und ja, aufgeschobene Produktion heißt natürlich schon auch, dass weniger Dynamik da ist. Oder aber der Warnstreik der IG Metall, das trifft das verarbeitende Gewerbe schon auch. Also wenn die Streikintensität jetzt zunehmen sollte aufgrund eines Tarifkonfliktes dort, hätte das auch ungünstige Auswirkungen. Also alles zusammengenommen, Abschläge sind nötig. Ich sage aber regelmäßig immer noch in Vorträgen und Interviews, eine 3 vorm Komma ist immer noch machbar. Wir werden schon auch einen Rückpralleffekt erleben. Wie gesagt, der Konsum ist stark zurückgestaut. Die Leute wollen konsumieren und das wird sich zeigen.
Das wird sich zeigen, nur wann wird sich dann wieder sowas einstellen, was wir als Normalsituation empfinden werden?
Bis wir die Normalität in den Köpfen haben, wird noch eine Weile dauern. Aber je stärker die Impfkampagne voranschreitet, umso normaler wird das Leben sein für die Menschen. Ich habe jetzt schon vielfach die Zeichen wahrgenommen, dass diese Impfstrategie, die ja mit bestimmten Priorisierungen daherkommt, aller Voraussicht nach so nicht durchhaltbar ist. Wir werden jetzt bei der Priorisierungsgruppe 1, an der ja festgehalten worden ist, in den nächsten Wochen auch flächendeckend zu einem Ende kommen, nicht nur in einzelnen Bundesländern, wird die Priorisierungsgruppe 1 dann weitestgehend geimpft sein. Aber schon in der Priorisierungsgruppe 2, wo es ja noch viel, viel komplizierter wird als in der ersten, mit unterschiedlichen Eigenschaften der Impfberechtigten, die Berechtigung eben aus diesen Eigenschaften ziehen, das wird viel schwieriger. Es gibt eine Reihe von Impfdosen, die gar nicht verimpft werden, aus welchen Gründen auch immer, das wird sich die Politik nicht lange leisten können. Der Druck wird immer mehr zunehmen, die Öffnungen sind jetzt schon da. Das heißt, man geht bei der Impfstrategie dann stärker in die Breite und je mehr wir in die Breite gehen, umso stärker ist die Immunisierung der deutschen Bevölkerung, sodass wir da auch viel, viel mehr erreichen können. Die Lieferungen kommen ja an, also die Produktion ist jetzt ein geringeres Problem. Man hat die Produktion ordentlich skalieren können. Da haben sich die entsprechenden Unternehmen wirklich auch entsprechend angestrengt.
Vor diesem Hintergrund, Sie haben die Impfstrategie angesprochen. Wenn man das System Staat und Privatwirtschaft im Zusammenwirken anschaut, da wird viel von, das kann man auch als das System von Checks and Balance bezeichnen. Und Ökonomen streiten dann immer gerne über so die unterschiedlichen Begriffe Staatsversagen versus Marktversagen. Wenn Sie jetzt das Zusammenwirken von Staat mit der entsprechenden Rahmenbedingung und der Wirtschaft mit der entsprechenden Ausgestaltung des Marktes sehen, wie beurteilen Sie dieses Zusammenspiel?
Nun, man muss natürlich klar sagen, wenn man das Ganze analytisch betrachtet, dass die Pandemie sozusagen die Mutter eines externen Effektes ist, wie wir Ökonomen sagen. Ja? Also sie wirkt sich, das Handeln der Einzelnen wirkt sich eben nicht nur auf einen selbst aus, beziehungsweise auf die Interaktion, die man unmittelbar im Blick hat, bei einem Vertrag zwischen zwei Personen, sondern eben auch auf andere Dritte. Ja, also wenn ich mich anstecke und vielleicht noch in meiner Familie klar mache, dass sie mich isoliert halten sollen, dann habe ich vielleicht auch noch meine Nächsten im Sinn, aber vielleicht war ich ja vorher schon ansteckend, bevor ich es gemerkt habe und dann trifft das eben auch viele andere um mich herum, die vorher in Berührung mit mir waren. Und in solchen Fällen ist staatliches Handeln notwendig, ganz eindeutig, ja. Wenn das Ganze mit einer so schweren Wirtschaftskrise verbunden ist wie letztes Jahr im Frühjahr, dann ist der Staat als Feuerwehr gefragt. Er muss dafür sorgen, dass die Erwartungen der Wirtschaftsteilnehmer stabilisiert werden. Er muss dafür sorgen, mit expansiver Geld- und Fiskalpolitik, dass es nicht ganz so schlimm kommt, wie es die meisten befürchten in so einer Situation. Und da ist der Staat in der Regel auch ziemlich gut. Problematisch wird es, wenn er in vielen Details organisatorisch mitmischen soll. Also etwa in der Produktion aktiv sein soll. Schon bei Bestellung und Logistik hat er große Schwierigkeiten. Unsere öffentliche Verwaltung ist einfach nicht so gut. Und das ist keine öffentliche Verwaltung in der Welt, um das, was hier notwendig ist, wirklich vollständig zu bewältigen. Und da kann man auch klar sagen, da sehen wir in dieser Pandemie sehr schön, wo der Staat effektiv Gutes getan hat und wo seine Grenzen sind. Das hat diese Pandemie schonungslos offengelegt. Und sie hat dann auch nochmal gezeigt, wenn man es differenzierend betrachtet, dass wir in bestimmten Bereichen auch noch etwas stärker zurück sind als andere Länder. Also beispielsweise Digitalisierung der öffentlichen Hand. Wir haben im Sachverständigenrat schon vor ein paar Jahren kritisiert, dass dort die Rückstände in Deutschland im Bereich der Digitalisierung am stärksten sind. Und damit ist nicht nur die öffentliche Verwaltung gemeint, sondern auch das Gesundheitswesen, wie wir jetzt sehen, auch das Bildungswesen. Und da heißt Digitalisierung auch nicht nur Infrastruktur, Hardware, Software, sondern eine Reform, eine Veränderung der Prozesse. Und damit tut sich der öffentliche Dienst ja notorisch schwer.
Jetzt ist das Erkennen des Problems fast schon der erste Schritt zur Lösung. Sehen Sie diesen ersten Schritt auch oder ist das zu viel Optimismus?
Ich bin im Hinblick auf die Möglichkeiten, die wir in Deutschland haben, Veränderungen herbeizuführen, in der Regel optimistisch. Ich sehe schon die Grenzen in den Entscheidungsprozessen, auch die Widerstände, die immer da sind, die Hemmnisse. Mir ist das alles sehr bewusst und ich habe auch in den letzten 10 Jahren im Sachverständigenrat da ja regelmäßig darauf hingewiesen, auf alle diese Hemmnisse. Oftmals ist es ja nicht das verfügbare Geld, sondern es sind die Restriktionen, die prozessual existieren. Also ob es nun um Verwaltung und Bürokratie oder um die rechtlichen Rahmenbedingungen und Ähnliches geht. Aber andererseits haben wir doch sehr regelmäßig gezeigt in Deutschland, dass wir in der Lage sind, Veränderungen herbeizuführen. Wenn ich das mit anderen Ländern vergleiche, stehen wir nicht so schlecht da. Ein Erkenntnisproblem hat Italien ja beispielsweise auch schon seit Jahren nicht mehr, aber schafft es eben nicht, die notwendigen Reformen durchzuführen, während wir das in der Vergangenheit geschafft haben.
In der Krise sprachen Bundes- und Landesregierung intensiv mit Experten, um die Pandemiefolgen zu bewältigen. Da war enorm viel virologischer und epidemiologischer Sachverstand am Werk. War auch genügend ökonomischer Sachverstand berücksichtigt?
Genügend ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an Konstantin Becker erinnern, der mal geschrieben hat, ein schönes Gedicht. Es ist ein Song geworden, Genug ist nie genug. Das weiß ich also nicht, ob es genügend war.
Aber wir können es vielleicht mal einspielen an der Stelle.
Aber ich kann sagen, dass auch ökonomischer Sachverstand natürlich in diesen Diskussionen mit der Bundesregierung zum Zuge gekommen ist, in unterschiedlicher Weise. Also wir von Seiten des Sachverständigenrates unmittelbar. Auf der anderen Seite gibt es eine sogenannte Donnerstagsgruppe, die das Bundesfinanzministerium ins Leben gerufen hat, um ad hoc mit Wissenschaftlern über unterschiedliche Themen zu reden. Auch in der Leopoldina, bei den Stellungnahmen, den Ad-Hoc-Stellungnahmen der Leopoldina waren interdisziplinär Ökonomen beteiligt. Beispielsweise war ich da vergangenes Jahr im April auch mit dabei, als es zum ersten Mal um die Frage der richtigen Öffnungsstrategie ging. Also von daher, die Experten sind in vielerlei Dimensionen dabei, eben nicht nur die Naturwissenschaftler und Mediziner, sondern eben auch Ökonomen, Soziologen und Psychologen.
Das Problem bei Beratung ist, man guckt immer in die Zukunft und die kann keiner von uns hundertprozentig vorhersehen. Jetzt im Nachhinein ist die Kunst der Wissenschaft eben sauber zu analysieren. Vor einem Jahr, als wir in diese Krise reingerutscht sind, sahen viele die größte, die dramatischste Wirtschaftskrise seit der großen Depression. Wie sehen Sie es ein Jahr im Nachhinein?
Nun, wir sehen jetzt mit den immer noch vorläufigen Ergebnissen, die wir aus der Statistik bekommen, dass die Finanzkrise ein deutlich schärferer Einbruch wirtschaftlich gesehen war als die Corona-Pandemie im vorigen Jahr. Selbst wenn wir auch in diesem Jahr noch in gewisser Weise die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie spüren. Also die Befürchtungen im Frühjahr waren weit überzogen bei vielen. Ich kann mich auch gut erinnern, wir haben ein Sondergutachten im März vergangenen Jahres vorgelegt, Szenarienrechnungen gemacht, weil man ja noch keine wirkliche Prognose angesichts der Datenlage, die uns zur Verfügung stand, durchführen konnte. Und da waren die Szenarien im Wesentlichen abhängig davon, wie lange der Lockdown im Frühjahr 2020 dauern würde. Und wenn man das anlegt, was dann tatsächlich als Lockdown kam, dann hat aus unserer Sicht in der Berechnung ein Minus von 5,4% dargestanden. Ich kann mich gut erinnern, dass viele damals kritisiert haben, wir seien viel zu optimistisch und regierungsstützend und solche Dinge. Diesen Vorwurf habe ich selten in den letzten 10 Jahren für den Sachverständigenrat einfahren können. Meistens wird uns gesagt, wir seien zu regierungskritisch. Aber in diesem Fall waren wir halt zu regierungsfreundlich. Am Ende kommen minus 4,9% raus. Also wir waren sogar noch ein bisschen zu pessimistisch in dieser Szenarienrechnung im Frühjahr. Von daher bin ich dann immer auch vorsichtig, wenn man jetzt auf Basis der geschlossenen Wirtschaftsbereiche Insolvenzwellen und Ähnliches heraufbeschwört. Gelassenheit, auch wenn es schwer ist, für die Betroffenen vielleicht auch unmöglich, aber Gelassenheit für die wissenschaftlichen Beobachter ist, glaube ich, das Wichtigste.
Vor dem Hintergrund, aber lassen Sie mich nochmal auf die Politik kommen. Der Vergleich mit der Großen Depression scheint einigen in der Politik gar nicht so unwillkommen zu sein. Vor dem Hintergrund, dass ja die Große Depression die Geburtsstunde der Denkschule war, die das Deficit Spending hervorgebracht hat. Sprich, ich nutze schuldenfinanzierte staatliche Ausgaben, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Und das scheint ja jetzt auch gerade wieder sehr viele Freunde zu finden. Wie sehen Sie das?
Naja, das haben wir in der Finanzkrise ja auch schon gehabt. Die Finanzkrise hat den Glauben, der in der Politik, vor allen Dingen in den USA und den internationalen Organisationen, aber dann durchaus auch in weiten Teilen Europas vorgeherrscht hat, nämlich der Glaube der Effizienz der Finanzmärkte, erschüttert. Und das hat doch viele Diskussionen nach sich gezogen, viel mehr Staatsgläubigkeit in unterschiedlicher Hinsicht, ein nach vorne Drängen der Verteilungsfragen, die dann immer intensiver diskutiert worden sind. Denken Sie an Piketty und andere. Also im Grunde ist der Markstein hier, der eine Trendwende in der Wirtschaftspolitik markiert, die Finanzkrise eher als die Corona-Pandemie. Vermutlich wird uns die Corona-Pandemie ein bisschen mehr auf den Boden holen im Hinblick auf die Fähigkeit des Staates, das Richtige zu tun. Denn wir sehen ja gerade auch die Defizite staatlicher Organisationen jetzt in der Pandemie. Nur das Deficit Spending, meines Erachtens ist völlig klar im Mainstream der Ökonomik, dass in so schweren Wirtschaftskrisen, wie wir sie in der Finanzkrise und auch jetzt vergangenes Jahr in der Corona-Krise hatten, der Staat mit stark expansiver Fiskalpolitik und Geldpolitik gegenhalten muss. Das bleibt. Das ist sozusagen das Erbe aus der großen Depression für den Mainstream ökonomischer Analyse. Die Vorstellung, dass der Staat da völlig außen vor sein sollte, wie es manchmal von Libertären in der Nähe der Tea Party-Bewegung in den USA gepflegt wird, ist übertrieben und ist eigentlich auch ein Randphänomen in meiner Disziplin.
Jetzt müssen Sie mir aber helfen. Zum einen sagen Sie, es wird ohne den Staat nicht gehen. Sie wollen aber auch libertäre Tendenzen nicht wirklich zulassen. Wie beurteilen Sie zum Beispiel, was da jetzt von den Parteien kommt? Die SPD hat in dieser Woche ihr Wahlprogramm vorgelegt.
Ja, die SPD hat ein Wahlprogramm vorgelegt. Das der Grünen liegt ja im Grunde auch schon vor. Und da sind schon eine ganze Reihe von Elementen drin, die mehr Staat vorsehen und durchaus auch dem Staat deutlich mehr dauerhafte Einnahmen über Steuererhöhungen sichern wollen. Und da bin ich entsprechend kritisch. Das hat aber nun jetzt nichts mit der Festlegung zu tun, die wir eben besprochen haben, Deficit Spending, Keynesianismus einerseits und libertären Ausrichtungen andererseits, sondern einfach ganz pragmatisch gesehen, wenn es darum geht, ab dem Jahr 2022 allmählich in die Konsolidierung der öffentlichen Finanzen einzutreten, dann wird man genauso wie in den vergangenen 10 Jahren zu einem erheblichen Teil auf Wirtschaftswachstum setzen und setzen müssen. Es macht nicht so richtig viel Sinn, schon am Anfang eines solchen Prozesses mit Steuererhöhungen daherzukommen, weil die Investoren dann eben sich zurückhalten mit ihren Investitionen, weniger Innovation stattfindet, auf die ja auch in diesen Programmen gesetzt wird. Und dann kommt das Wachstum nicht, das man braucht, um höhere Steuereinnahmen zu erzielen, alleine nur, weil die Wirtschaft wächst und dann halt auch im nächsten Schritt dadurch einen Konsolidierungseffekt zu haben. Wenn man auf Wachstum setzt, dann muss man den Investoren freundliche Bedingungen bieten. Und da habe ich eher den Eindruck, dass wir in den vergangenen 10 Jahren das ein oder andere an Speck und an Zusatzregulierung angelegt haben, dass man auch ohne Probleme abstreifen könnte und damit die Wachstumsbedingungen verbessern. Sie sehen, einerseits ist mir die Konsolidierung wichtig. Ich finde, es ist essentiell, bis zur nächsten Krise wieder so weit bei der Schuldenquote zurückgegangen zu sein, dass man sie mit genauso starker Feuerkraft, dass man ihr mit genauso starker Feuerkraft begegnen kann wie im vergangenen Jahr. Und da ist die Schuldenbremse meines Erachtens sehr hilfreich. Und zweitens gehört für mich für eine vernünftige Wachstumspolitik, die mittel- und langfristig ausgerichtet sein muss, alles andere als ein staatliches Strohfeuer, sondern vor allen Dingen günstige Rahmenbedingungen für die privaten Investoren. Wenn Sie mir die Bemerkung auch noch erlauben, ist schon eine lange Antwort. die industriepolitische Diskussion der vergangenen Jahre, auch nach dem Vorstoß von Peter Altmaier vor 2 Jahren, hat sich konzentriert auf staatliche Programme in den Bereichen Digitalisierung und Klimaschutz. Wo kommt jetzt die wichtigste Innovation her, die wir in dieser Pandemie haben? Aus dem Pharmabereich. Ausgründungen aus einer Universität, die aber nur deswegen am Markt bleiben konnten und in Deutschland bleiben konnten, weil es Wagniskapitalfinanzierer gegeben hat, die diese Risiken mit dem jungen Unternehmen eingegangen sind. Da war nirgendwo der Staat bei dieser Wagniskapitalfinanzierung über all die Jahre. Der war am Anfang bei der Grundlagenforschung da, wo er hingehört, aber eben nicht bei der Wagniskapitalfinanzierung. Und damit das nun richtig skaliert werden kann und wir genügend Impfstoffe bekommen für die ganze Welt, geht dieses kleinere Unternehmen eine Kooperation mit Big Pharma ein. Big Pharma, die immer heftig kritisiert worden sind, gerade aus bestimmten politischen Lagern. Das, was wir nun an Impfstoff haben, basiert auf einer Form der Gentechnologie, die auch von vielen extrem feindlich behandelt worden ist in Deutschland. Also wir sollten eher darauf achten, dass wir die Innovationsbedingungen ganz allgemein verbessern in Deutschland und nicht einfach denken, das Bundeswirtschaftsministerium oder das Bundesministerium für Forschung und Wissenschaft wisse ganz genau, was die nächste richtige Technologie ist.
Das klingt jetzt nach einer komplexeren Lösung, die bei den Entscheidern in der Politik gerade gar nicht so gern gesehen wird. Da scheint man die einfacheren Lösungen zu bevorzugen. Also Ihr Rat ist nicht mehr so gefragt, insbesondere bei der SPD, die Sie ja nicht nochmal nominieren wollte für den Sachverständigenrat und insbesondere den Vorsitz. Schmerzt Sie sowas?
Nein, Schmerzen habe ich dabei keine. Ich bin ja eine nüchterne Person dahingehend und bin groß geworden als Wissenschaftler in der ökonomischen Analyse der Politik, also Public Choice, Verfassungsökonomik, politische Ökonomik und bin deswegen sehr verständnisvoll, was politische Rahmenbedingungen und Restriktionen anbetrifft. Das ist mir völlig klar. Und dazu gehört natürlich auch die wirtschaftspolitische Beratung. Ich kann die Zwänge der Sozialdemokraten, die sie intern haben, gut nachvollziehen und verstehen. Ich finde es trotzdem schade, dass ich nicht weiter dabei bin. Ich hätte gerade im Hinblick auf die Finanzpolitik gerne in den nächsten Jahren innerhalb des Sachverständigenrates Impulse gesetzt. Jetzt werde ich sie von außerhalb setzen und darf dabei etwas weniger rücksichtsvoll sein. Das ist, glaube ich, relativ wichtig. Der Sachverständigenrat ist in der Sache ja nicht unbedingt rücksichtsvoll, aber in der Tonlage immer. Er ist kritisch, aber würdig. Das war das Petitum, das es immer gegeben hat für den Sachverständigenrat. Das versuche ich zu halten, auch von außen. Aber ich darf dann trotzdem auch mal etwas schärfer kritisieren.
Und ich glaube, langweilig wird Ihnen nicht werden. Ökonomie ist ein spannendes Feld, Politikberatung auch, aber es ist auch ein kräftezehrendes Feld. Deswegen mal die Frage, wo zieht Lars Feld die Kraft her, um das einmal zu bewältigen?
Ich ziehe viel Kraft aus meiner Familie und aus meinen Bekanntenkreisen einerseits. Ich mache relativ wenig Urlaub im Jahr. Das war schon vor der Zeit im Sachverständigenrat so, dass die Urlaubszeiten fielen in den Sommer, beziehungsweise was man so an Sommerferien machen kann, das vielleicht auch mal ein bisschen später im Herbst und natürlich auch um die Weihnachtsferien herum. Aber ansonsten versuche ich mich an den Wochenenden in gewisser Weise zu erholen. Ich gehe gerne auf Konzerte, ich bin fußballbegeistert, und treffe eben gerne auch meine Freunde und habe Abendeinladungen und Ähnliches, zu denen ich gehe. Das ist natürlich im Moment ziemlich restringiert, sodass ich jetzt viel stärker noch durch die Familie aufgefangen werde als früher.
Dann die Frage, ein bisschen was geht ja jetzt wieder. Wie sieht das kommende Wochenende aus? Was steht auf dem Plan?
Oh, am kommenden Wochenende stehen Spaziergänge mit Freunden auf dem Plan einerseits, aber ich muss leider noch ein bisschen nacharbeiten. Also es ist natürlich auch häufig so, dass ich am Wochenende keine vollen 2 Tage frei habe, sondern einen Tag mit Arbeitszeit verbringe und mir dann nur einen Tag herausnehme, um ein bisschen stärker zu entspannen. Das wird dieses Wochenende auch verstärkt so sein. Ich habe nächste Woche eine Deadline, die ich bedienen muss.
Dann wünsche ich Ihnen trotzdem viel Spaß mit der Familie beim Spazierengehen, mit den Freunden auch. Und ja, dass die Arbeit nicht ganz so stressig wird, dass sie Spaß macht. In jedem Fall wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank für das Gespräch.